Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Christoph Dollner-Gruber mit Peter Tschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Wir schieben heute eine spontane Spezialfolge ein, einen Pop-up-Podcast, wie meine Kollegin Carina Knaus das nennt. Und sie hat gesagt, fragen wir doch einfach die Leute da draußen, was sie wissen wollen, rund um die aktuelle Energiepreis-Rallye, die da auf der ganzen Welt und besonders auch in Europa vor sich geht. Carina? Das hast du jetzt davon. Lukas hast du auch gleich noch mit reingezogen. Hallo an euch zwei.
Hallo, servus.
Hallo, sorry.
Ihr seid unsere Brains, was Energiemärkte betrifft. Gas, Öl, Strom, CO2-Zertifikate. Wenn sich wer auskennt, dann seid ihr das. Bitte stellt euch nochmal ganz kurz vor, dass unsere Hörer und Hörerinnen euch einordnen können.
Mein Name ist Carina Knaus und ich leite bei uns das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise.
Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Lukas Zwieb. Ich arbeite im Center von der Carina und beschäftige mich dort hauptsächlich mit Datenanalyse und Bewertung von den aktuellen Situationen auf den Energiemärkten.
Wunderbar, Lukas. Vielleicht kannst du uns gleich einmal einbegleiten in dieses Thema. Was ist denn seit Jahresanfang bzw. seit letztem Jahr auch so passiert auf den Märkten für Erdgas, Strom, Öl, Kohle und so weiter? Kannst du uns einen Überblick geben, bitte?
Genau, du hast das eh schon schön angesprochen. Es geht eigentlich auf allen energierelevanten Märkten aktuell nach oben oder sehr steil nach oben. Je nach Energieträger haben wir schon einige sehr überraschende neue Rekorde erlebt, und das hat im Prinzip zwei Gründe. Wir sind nach der globalen Pandemie 2020, wo eigentlich die Nachfrage sehr stark eingebrochen ist, hat sich die globale Wirtschaft wieder erholt, und wir sehen eigentlich weltweit auf allen Energiemärkten eine Nachfrage, die fast wieder auf Vorkrisenniveau beziehungsweise teilweise sogar schon über Vorkrisenniveau ist, und das sind entsprechende Preissignale in den Märkten. In dem Zusammenhang wird dann halt auch jeder Newsmeldung über Ausfälle oder mangelnde Kapazitäten so interpretiert, dass einfach die Preise sehr stark weiter steigen.
Mhm. Das heißt, das bekannte Spiel von Angebot und Nachfrage, obwohl man natürlich dahinter auch Gründe ableiten könnte. Was sind Gründe für ein verstärkte Nachfrage, und wieso kommt das Angebot da nicht nach? Aber da gehen wir heute sicher noch ein bisschen drauf ein. Ich habe schon gesagt, wir haben die Leute da draußen gefragt, ob sie Fragen haben, und da ist zum Beispiel eine von der Anna, einer Kollegin von uns, die fragt, was sind die Gründe und was sind die Auswirkungen dieser Energiepreis-Rallye? Die Gründe hast du jetzt schon mal ein bisschen skizziert. Carina, was sind die Auswirkungen?
Ja, die Auswirkungen, die spüren wir natürlich grundsätzlich in der ganzen Volkswirtschaft, aber nicht überall gleich. Also was wir jetzt beobachtet haben, ist eben der Anstieg der Großhandelspreise. Ich sage jetzt mal, auf der Endkundenseite, also sprich bei der bei den Haushalten, bei der Industrie, ist es dann immer ein bisschen unterschiedlich, wie das ankommt. Also in Österreich ist es eben so, dass die Haushaltspreise, jetzt ausgenommen von den sogenannten Floatertarifen, relativ stabil ist. Das heißt, die schwanken an sich in der Regel nicht mit den Großhandelspreisen mit. Bei der Industrie, da ist es natürlich ein großes Thema, die sind viel, viel näher dran an den Großhandelsmärkten. Da muss man sagen, ist aber so, dass jetzt quasi eben in Europa und weltweit aber alle im gleichen Boot sitzen. Das heißt, hat sich jetzt für Österreich kein Wettbewerbsnachteil in dem Sinn ergeben. Ultimativ natürlich, Energie ist einer der wichtigsten Inputfaktoren für so ziemlich alles, was wir machen oder produzieren, vom Schnitzel bis zum Stahlträger. Das heißt, es hat natürlich auch volkswirtschaftliche Auswirkungen, Stichwort Inflation, oder es geistert natürlich schon unter Ökonominnen, dass das Grauenswort Stagflation umher, also sprich Inflation mit einer stagnierenden Wirtschaft. Das heißt, das ist sicher eine ganz, ganz spannende und auch noch nicht dagewesene Situation, in der wir jetzt eigentlich sind.
Da passt eine Frage von Michael eigentlich ganz gut dazu. Warum steigen alle fossilen Energiepreise von Asien über Europa bis Nordamerika?
Also Energiemärkte, im Besonderen die Märkte für Erdöl und LNG sind de facto eigentlich schon globale Märkte. Also es ist möglich, die Energieträger quer über den Globus zu transportieren. Und für die Preissetzung, das funktioniert in der Regel so, dass das teuerste Gut oder die teuerste Einheit, die in den Markt gebracht wird, um den lokalen Bedarf zu befriedigen, den Preis setzt. Und diese teuerste Einheit ist meistens irgendeine importierte Einheit und damit gleichen sich die Preise auf den internationalen Märkten einfach sukzessive an. Und dadurch kann das einfach auch passieren, dass zum Beispiel in China Kapazitäten für die Kohleversorgung zusammenbrechen, weil es da eine Umweltkatastrophe gibt oder weil es einfach einen technischen Ausfall gibt, dass das sehr wohl sehr schnell auch Auswirkungen für uns in Europa hat.
Die berühmte Schmetterlingsflügelschlag im Amazonas, der dann bei uns Auswirkungen hat. Okay, Carina, ich würde noch gerne einen Punkt aufgreifen, den du zuerst erwähnt hast. Wieso sind Gewerbekunden, Industriebetriebe näher dran am Großhandel?
Die Großkunden, sage ich jetzt mal, die haben einfach eine andere Vertragsgestaltung. Das heißt, die haben in der Regel auch direkt Großhandelspreiselemente in ihren Verträgen drinnen, beziehungsweise auch eine möglicherweise strukturierte Beschaffung, wo sie auch selbst gewisse Beschaffungszeitpunkte zum Beispiel vorgeben, also sprich indirekt wirklich ganz an den Marktprodukten dabei sind. Und da sieht man auch immer, wenn man sich die Preisentwicklung anschaut, jetzt im Industriesegment, die haben natürlich letzten Sommer während der Pandemie dann sehr niedrige Preise gehabt, aber natürlich sind jetzt eben massiv von diesen starken Anstiegen betroffen. Und das ist eben auch das, was ich sage, irgendwann, wenn Energie wirklich teuer wird, es kommt ein Tipping Point. Ja, den muss es geben, weil man dann diese Preissteigerungen auch nicht unendlich weitergeben kann. Es verteuert ja dann auch die Produkte und so weiter. Ja. Inflation steigt, also diesen Tipping Point gibt es immer, aber die Frage ist immer, wann und wie hoch ist er und wann ist das Signal so hoch, um zu sagen, mehr Nachfrage kann jetzt einfach nicht bedient werden.
Ja. Okay. Dieser Tipping Point, wo genau der liegt, ihr merkt schon, wir haben heute überhaupt noch keine Zahlen genannt. Das liegt daran, dass diese Zahlen sowieso innerhalb von ein paar Stunden wiederholt sein können. Wir haben vor ein paar Tagen noch Gaspreise von 85 Euro pro MWH gehabt. Mittlerweile sind wir schon wieder bei 100. Also wir gehen da heute nicht so sehr auf Zahlen ein, sondern auf die dahinterliegenden Gründe. Strompreis beispielsweise, und da gibt es die Frage vom Robert, wie echt sind diese Preise tatsächlich? Oder schaukelt sich da nicht irgendwie was hoch?
Also echt im Sinne von, das ist der Preis, den man aktuell dafür zahlen muss, wenn man eine Megawattstunde Strom haben möchte. So echt sind die, also das sind die Marktpreise, die halt da sind. Was aber auch die andere Seite der Medaille ist, das ist eine Momentaufnahme. Das sind die Preise, die man aktuell zahlen muss. Wenn man den Vertrag vielleicht schon vor einem Monat beziehungsweise sogar schon vor einem Jahr abgeschlossen hat, über Future-Kontrakte, dann hat man natürlich deutlich weniger gezahlt. Das heißt, in Summe, die Preise, die wir aktuell sehen, sind immer auch die gezahlt wurden für Strom, der jetzt geliefert wird, sind immer auch eine Summe an Preisen, die in der Vergangenheit gezahlt wurden. Das heißt, es ist nicht immer alles auf dem Marktniveau zu sehen.
Ich meine, ich glaube, ich ergänze die Frage, zielt ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen darauf ab, ob es jetzt da irgendwie Spekulation gibt oder weil ja gerade auch die Spanier und die Ungarn jetzt gefordert haben, ETS, das muss man sich anschauen, das sind alles nur Finanzspekulationen. Das ist natürlich letztendlich furchtbar schwer zu beantworten, ja, weil es gibt ja auch in der Ökonomie das Konzept Rational Herding. Ja, also wenn einmal so eine Preisdynamik entsteht, dann ist es ja auch rational, irgendwo zu sagen, boah, ich muss mich jetzt noch eindecken, weil was ist, wenn die CO2-Preise zu Jahresende bei 120 Euro sind und jetzt habe ich es nicht gekauft, dann bin ich ja quasi der Trottel sozusagen. Mhm. Das heißt, das ist bis zu einem gewissen Grad auch ein rationales Verhalten. Und was natürlich auch man weiß zumindest jetzt, es gibt ja REMIT, also sprich die Aufsicht über den Großhandel, auch im Energiebereich, über den physikalischen Handel. Und da zumindest hat ESA diese Woche veröffentlicht, dass die Europäische Regulierungsbehörde, dass aus diesen Daten jetzt nicht erkennbar wäre, dass es zu massiver Manipulation oder Insider Trading und Co. gekommen ist. Es soll aber eben gerade beim ETS eine vertiefende Untersuchung eben durchgeführt werden. Ja. Und eben, wie gesagt, durch REMIT hat man diese Daten jetzt zumindest. Das heißt, man kann sich's anschauen.
Diese Aussagen beziehen sich dann auf den Großhandel für Strom, Gas und den Emissionszertifikatehandel?
Ja, also es gibt eine gewisse Teilung. Manche Produkte sozusagen unterliegen dem Finanzhandel und der Finanzmarktaufsicht, andere wieder im Energiebereich, aber grundsätzlich hat man mit REMIT eben diese Lücken geschlossen. Das heißt, es sind eigentlich alle Produkte, alle Verträge werden analysiert, sowohl von, also einerseits, wenn es unter Finanzrecht fallen, von den Finanzbehörden und auf der anderen Seite eben von den Regulatoren.
Mhm. Ich gehe über auf eine zweite Frage, die wahrscheinlich nicht so einfach zu beantworten ist, und zwar ist es eine von Kasimir. Er fragt nach der Rolle von Nord Stream 2, nach den strategischen Komponenten dieser Erdgaslieferungen. Wir haben schon gehört, eine potenzielle Angebotsknappheit gegenüber physikalischen Effekten begrenzter Liefermengen und der steigenden Nachfrage. Also wo ist da die Geopolitik in diesem ganzen Spiel?
Betretene Schweigen, ne? Ja.
Also aus meiner Sicht betrachtet oder meiner Meinung nach ist es so, dass wir eigentlich im Gasmarkt heute nicht unbedingt das Problem haben, dass die Leitungskapazitäten nicht da wären, um zusätzliches Gas nach Europa zu schicken. Das heißt, neue Leitungskapazitäten lösen jetzt nicht diese Marktsituation auf, dass offensichtlich der Bedarf größer ist als die Nachfrage am europäischen Gasmarkt. Das, was natürlich schon zutrifft, es erwarten jetzt sehr viele Leute, dass diese Leitungskapazitäten freigeschalten werden, dass die zusätzlich kommen. Und ich glaube, was auch dazu kommt, dass sehr viele Leute erwarten, dass sobald diese Kapazitäten da sind, die Preise wieder fallen würden. Und auch schon das ist wieder so ein quasi rational Effekt, dass wenn man erwartet, dass sich dann ein Markt ändert, dass man dann entsprechend handelt, kann natürlich auch dann die entsprechenden Auswirkungen auf die Preise haben.
Okay, das heißt, im Endeffekt, eine potenzielle Versorgungsknappheit entsteht nicht, weil Leitungskapazitäten fehlen würden, die sind jetzt noch da, was dann auch nichts daran ändern würde, dass potenziell mit Nord Stream 2 noch zusätzliche Kapazitäten dazukommen. Aber die Erwartung des Marktes könnte natürlich dazu führen, dass einen preisdämpfenden Effekt hat, wenn diese Leitungen dazukommen, wenn gleich das nicht physikalisch begründet ist.
Ja, ich meine, die Leitungskapazitäten ist ja das eine, das andere, es gab natürlich dann auch Analysen oder hinsichtlich der Inlandsnachfrage, eben gesteigerter Nachfrage aus Asien. Aber es ist letztendlich, das in einzelne Komponenten zu zerlegen, ist einfach schwierig. Man hat eben auch aus Russland letztendlich nicht wirklich die zuverlässigen Daten, dass man jetzt weiß, was wo los ist oder wo es wirklich auch Kapazitätsprobleme gibt. Was für mich klar ist, dass, sag ich mal, wenn strategisches Verhalten auch eine Rolle spielt, dann ist es eben was, was auch nur jetzt funktioniert in der Situation, die wir jetzt sind. Also früher war da Gaskrise, hat bedeutet, okay, das Gas wird abgedreht, aber jetzt ist es einfach so in diesem Perfect Storm, wo so viele Faktoren zusammenkommen, ist es was, wo auch diese Art von strategischem Verhalten überhaupt funktionieren kann. Also es funktioniert ja nicht in einer Zeit, wo niemand das Gas nachfragt oder wo es eben Überkapazitäten ist. Also das kommt für mich dazu. Und was wahrscheinlich auch ein Punkt ist eben, dadurch, dass es, also wir hatten ja die Pandemie, die Corona-Krise, Kapazitäten wurden zurückgefahren, die Preise waren irrsinnig günstig, also da konntest du Gas um 5 Euro pro MWH kaufen. Das war natürlich für die Erdöl-Erdgas-Länder auch sehr, sehr schwierig, also es ist ein Riesenteil vom Budget dort. Das heißt, dort ist sicher auch wirtschaftspolitisch die Priorität, Staatskassen auffüllen zuerst, bevor Kapazitäten wieder hochfahren. Ja. Also das denke ich, spielt sicher auch irgendwo eine Rolle.
Staatskassen auffüllen und eigene Erdgasspeicher auffüllen, sagt man ja, ist auch ein Grund, wieso da wenig zusätzliches Gas aus Russland daherkommt, weil die selbst auch ihre Speicher auffüllen. Aber wie du sagst, die Daten haben wir nicht. Wir haben halt nur Indikationen, Kreml-Sprecher, die davon sprechen, dass sich die Gassituation in Europa entspannt, wenn Nord Stream 2 endlich genehmigt wird. Putin hat genau dasselbe gesagt. Also es gibt durchaus Indikationen natürlich dafür, aber eine genaue Analyse ist da schwierig. Wir haben in den letzten Monaten auch immer wieder gehört, dass Gasspeicher da eine Rolle spielen. Und da fragt der Robert genau das, nämlich welche Rolle spielen Gasspeicher? Und führt ins Treffen, dass in England zum Beispiel es ja eigentlich kaum Speicher gibt. Ich glaube, irgendwas zwischen 4 und 5 TWH können die speichern. Was meint ihr?
Also Speicher, Gasspeicher übernehmen zwei wichtige Rollen. Zum einen sind sie tatsächlich auch dafür da, dass man physikalisch das ausbalanciert und auch Kapazitäten nutzbar macht, die oder optimiert, im Besonderen im Zusammenhang mit der stärkeren Nachfrage im Winter, also der stärkeren Gasnachfrage im Winter. Das heißt, man kann einfach im Sommer einen Teil des Gases einspeichern, das man dann im Winter zusätzlich nutzen kann und sich damit auch so eine Art Sicherheitspolster aufbauen, dass man nicht komplett von den Leitungsdurchflüssen abhängig ist. Und das Zweite ist, und was eigentlich auch eine ganz entscheidende Komponente ist in der aktuellen Situation, Gasspeicher werden auch dazu genutzt, um Arbitrage zu betreiben. Also das heißt, ökonomischen Vorteil zu erzielen, indem ich einfach Gas einspeichere, wenn es billig ist, und wieder ausspeichere, wenn es teuer ist. Und das ist sicher eine Komponente, die mir jetzt aktuell sehr stark in den Fokus gerückt ist, denn bei sehr stark steigenden Gaspreisen macht es eigentlich wenig Sinn, ökonomisch betrachtet, dass man einspeichert, weil man auf absehbare Zeit nicht erwarten kann, dass man das irgendwie gewinnbringend ausspeichern kann. Ne? Also wenn man gerade in der Situation ist, dass die Gaspreise sehr hoch sind im Vergleich zu den langjährigen Mittelwertpreisen.
Was ja aktuell der Fall ist.
Genau.
Ja. Genau, also das ist ja schon im Sommer der Mitgrund gewesen, warum man zugewartet hat mit der Einspeicherung, weil man sagt, normale Winterpreise, sage ich mal, also normal meine ich jetzt wirklich seit der Liberalisierung des Gasmarktes, sind 30, ja, 40 Euro, wenn's hoch hergeht. Wenn ich die Preise jetzt schon im Sommer habe, niemand kennt ja die Zukunft. Ja, ich meine, jetzt natürlich, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, boah, warum habt ihr im Sommer nicht eingespeichert? Jetzt verkaufe ich es um 100 Euro. Mhm. Ja, perfekt. Ja, also wenn der Lukas und ich das gewusst hätten, würden wir jetzt auf den Bahamas sitzen. Aber wir beschäftigen uns mit nichts anderes und haben es auch nicht gewusst. Ja. Und in der Situation, ja, wäre das eben ein massives Risiko auch gewesen. Man hat ja nur die Vergangenheit und auf denen baut man die Analyse auf. Dann eben zu sagen, ja, okay, wir füllen jetzt die Speicher auf und dann verkaufen wir es später. Ja.
Also es war ja im Prinzip seit Jahresanfang oder zumindest seit Frühjahr ist ja ein Rekordpreis nach dem anderen gewesen bei den Gaspreisen. Und wir sind ja eigentlich in Sphären, in denen es eigentlich nicht denkbar gewesen wäre, vor ein paar Monaten noch, dass wir dort überhaupt hinkommen. Also es ist vielleicht eine ganz, ganz nette Anekdote dazu. Wir haben intern so Analyse-Tools und die machen uns Preisindikationen für die Gaspreise. Und wenn diese Preise über 35 oder 40 Euro gekommen sind, dann haben wir die einfach abgeschnitten und haben gesagt, nein, es ist nicht plausibel, dass der Preis eigentlich so hoch steigt in unserer Analyse. Und jetzt haben wir Preise, die sind eigentlich dreimal so hoch.
Klar, ja.
Genau, also es ist tatsächlich, muss man sagen, wirklich unvorstellbar eigentlich, dass man, also ja.
Aber dennoch braucht es aus Sicht der Versorgungssicherheit natürlich gewisse Speicherung. Kann man da sagen, dass zum Beispiel Versorgungssicherheit dann, dass es schlecht ist, wenn es keinen Preis hat?
Ob ich deine Frage ganz verstanden habe. Ich meine, grundsätzlich ist ja schon so, in Österreich müssen ja Lieferantenversorger, die jetzt Endkunden versorgen, auch reporten, dass sie da auch beschafft haben sozusagen,
Okay,
und auch in den Regulator. Also ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, ja, mache irgendwie alles am Spotmarkt etc. Und natürlich für ein Land wie Österreich, was eben andere Situation wie Großbritannien, die haben eigene Gasversorgung, also und so weiter, macht natürlich Sinn, Gasspeicher zu haben. Ja, ich meine, eine Speicherverpflichtung gibt es ja auch in manchen Ländern, in Italien zum Beispiel, ja, die gibt es bei uns nicht.
auf das wollte ich hinaus. Danke.
Okay.
Bevor ihr jetzt auf die Bahamas in die Steueroase abhaut, noch eine Frage von Robert. In welchem Ausmaß, beziehungsweise wie dämpfen Erneuerbare den Strompreis? Lukas.
Also die Preisfindung auf den Strommärkten funktioniert ja nach dem Merit-Order-Prinzip. Das heißt, das teuerste Kraftwerk im Markt, das noch gebraucht wird, um den Bedarf zu decken, setzt den Preis für alle, also für alle Stromlieferungen. Das heißt, wenn ich ein Gaskraftwerk habe, das jetzt aktuell zum Beispiel für 100 Euro eine Megawattstunde produziert, dann ist der Strompreis für die, und das ist quasi das letzte Kraftwerk, das ich brauche, um den Bedarf zu decken, dann setzt das den Preis, den Strompreis für die aktuelle Stunde. Wenn wir jetzt beginnen, zusätzliche Kapazitäten an Wind oder PV auszubauen, beziehungsweise auch an Wasserkraft, diese Kraftwerke haben Grenzkosten, die sind bei 0 oder bei ganz knapp über 0 Euro. Das heißt, die haben, wenn sie produzieren, einen Anreiz, um sehr niedrige Gebote reinzugeben. Und auf der anderen Seite drängen sie aus dieser Angebotskurve die teuersten Kraftwerke raus. Das heißt, ein zusätzliches Megawatt Wind schiebt das teuerste Megawatt, im heutigen Fall Gas, hinaus und das zweiteuerste Kraftwerk setzt den Preis.
Ja, ich meine, das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht können wir da jetzt nochmal drauf eingehen und das durchspielen. Zum Beispiel, ich will morgen um 12 Uhr zu Mittag eine Megawattstunde Strom kaufen und schmeiß das in den Markt. Was passiert dann?
Gibst du eine Market Order rein oder hast du schon eine Preisvorstellung, um wie viel du es kaufen möchtest?
Okay.
Also gehen wir mal davon aus, dass du es zu jedem Preis kaufen würdest, den der Markt gibt, weil du brauchst es echt dringend, damit du deine Schnitzel frittieren kannst. Dann funktioniert Folgendes: dein Gebot wird aufgenommen in eine Gebotsliste, und dem wird gegenübergestellt eine Gebotsliste von Verkäufern. Und diese Gebote werden dann dem Preis nach sortiert. Und dadurch entsteht eine Kurve, eine Angebotskurve. Und irgendwo in dieser Angebotskurve schneidet sich halt die Nachfragekurve, die jetzt halt vielleicht in dem Beispiel nur von dir definiert wird. Und bei einem Megawatt wird das halt abgeschnitten. Und dieses Kraftwerk, was halt in der Lage ist, das günstigste Megawatt bereitzustellen, setzt dann den Preis.
Genau, aber nicht um den Preis, dass es liefert, sondern um den Preis des Grenzkraftwerks, nämlich für alle. Das
Genau, also
heißt,
es ist ein Uniform Pricing
genau.
nicht. Also es gibt halt diese zwei Konzepte bei Auktionen, Pay as Bid. Also ich zahle das, was ich geboten habe, oder im Uniform Pricing, wo dann alle eben den gleichen Preis zahlen, und das ist eben im Strommarkt so, und das ist ja auch das, womit man Geld verdienen kann. Mhm. Ja, weil jetzt der reinen Theorie nach verdient ja das letzte Kraftwerk dann eigentlich quasi kein Geld mehr jetzt hinsichtlich der Kapitalkosten sozusagen. Und das, was ich da verdienen kann in diesen Stunden, also das Delta zwischen meinen Grenzkosten und dem Preis, den ich bekomme, muss ja letztendlich auch das Kraftwerk irgendwo finanzieren. Ja? Außer es kommt aus einem geförderten Regime, aber.
Ja. Mhm. Okay. Gut. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen länger drüber reden, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich gehe auf die nächste Frage über. Die kommt vom Alexander. Wie stark treffen die hohen Gaspreise die Energieunternehmen beziehungsweise auch die gasintensive Industrie, zum Beispiel bei der Düngemittelherstellung? Und da fragt er auch, wahrscheinlich nicht zu beantworten, wie gut sind die gehedged?
Ja, mal liebe Grüße an Alex, auch ein ehemaliger Mitarbeiter von uns. Also grundsätzlich, also ja, wie gesagt, natürlich trifft die Industrie und auch die Lieferanten und die Strategien, dass, also wie schon eingangs gesagt, man grundsätzlich jetzt in der EU und global gesehen ist es jetzt für Österreich insofern kein Wettbewerbsnachteil direkt, weil einfach alle jetzt im gleichen Boot sitzen. Aber natürlich ist es auch, hier wird es auf erstens mal von der Größe des Unternehmens darauf abhängen, und auch eben hat man Strategien gefahren, wo man sagt, langfristig beschafft. Wie gesagt, die größeren Unternehmen letztendlich können sich diese Strategie, also in Abstimmung mit ihrem Lieferanten oder auch mit mehreren Lieferanten oft sich festlegen. Ja, wie gesagt, es gibt Strategien, wie man sich hedgen kann, also auch Back-to-Back zum Beispiel. Ich sage, ich weiß, ich habe einen Großauftrag in der Produktion, der über mehrere Jahre geht, mit einem gewissen Verbrauch, der dahinter steht, dann kann ich mir schon überlegen, ich quasi takte mir auch den Strompreis schon so ein für diese Produktion, weil dann bin ich quasi abgesichert, kann auch meinem Kunden schon sagen, dieses Produkt wird so und so viel kosten, ja, weil ich mir den Strompreis zum Beispiel schon gesichert habe. Also diese Strategien gibt es grundsätzlich.
Wie kann man sich denn sichern? Entweder über Futures im Großhandel oder über PPAs mit...
PPAs zum Beispiel gibt es natürlich. Das ein PPA im einfachsten ist ein sehr, sehr langfristiger Vertrag zum Beispiel, wo ich eigentlich schon genau weiß, irgendein Mengenband und ein Preisband sozusagen, das ich bekommen werde. Oder ich kann es eben versuchen, an der Börse nachzustrukturieren, indem ich mir halt unterschiedlichste Quartals- und Jahresprodukte kaufe oder mir das auch mit dem Lieferanten ausmache. Ich sage, es ist nur indexiert, also dass ich jetzt wirklich an der Börse handeln muss, aber es bildet sich an der Börse an. Also diese Möglichkeiten gibt es natürlich. Und gerade im, wie schon eingangs, im Haushaltsbereich, da wird er auch langfristig beschafft, also schon vorher eingedeckt. Deswegen haben wir jetzt auch noch zum Beispiel Lieferanten, die Preisgarantien bis Jahresende, also 2022, anbieten zum Beispiel, weil sie eben vorher beschafft haben.
Was da vielleicht auch noch zu bedenken ist, weil ja jetzt auch schon diese Meldungen durch die Nachrichten gehen, dass erste Fabriken zusperren, weil sie sich diese Energiepreise nicht leisten können. Es macht durchaus auch Sinn, auch wenn ich gehedged bin, dass ich jetzt den Betrieb einstelle. Wenn ich nämlich zum Beispiel einen Lagerbestand habe und kein oder nicht irgendwelche Lieferverpflichtungen habe, dann bleiben mir trotzdem die Opportunitätskosten. Und es kann dann sein, wenn ich wirklich energieintensive Produkte habe, dass es einfach günstiger ist, ich tue nichts und verkaufe einfach meinen günstigen Strom, den ich mir schon langfristig besorgt habe, auf dem aktuell sehr hochpreisigen Day-Ahead-Markt und sitze einfach zurück und warte die Situation ab. Und
oder verkauft die CO2-Zertifikate. Oder diese bösen Gerüchte gibt es ja auch, dass sich größere Versorger eingedeckt haben oder Erzeuger langfristig und jetzt eigentlich Geld verdienen, indem sie...
Ja, aber das war nicht ganz intendiert, glaube ich.
Nein, das war nicht im Sinne.
Aber auf jeden Fall kann es ökonomisch auch sehr viel Sinn machen, dass man jetzt einfach Lagerbestände abbaut und einfach gleichzeitig den Strom verkauft, anstatt den zu Dünger zu verarbeiten.
Natürlich ist alles so verflochten, dass auch das wieder seine Tücken hat, wie im Fall dieses britischen Düngemittelherstellers, der seinen Betrieb tatsächlich eingestellt hat, als wertvolles Nebenprodukt seiner Produktion, aber auch der reines CO2 an anfällt, dieses CO2 dann immer verwendet wurde in Schlachthöfen zur Betäubung von Schweinen, die jetzt allerdings dann kein CO2 zur Verfügung haben und, sag ich mal, auf wirklich vielen Schweinen sitzen und also das nimmt mittlerweile echt Ausmaße an, die durchaus erschreckend sind. Und
wobei Großbritannien jetzt vielleicht schon wieder ein eigenes Thema ist.
Sowieso ein eigenes Thema, ja. Ich meine, das war eigentlich auch schon eine Frage vom Robert, der gefragt hat, welchen Schaden diese Preisdynamik anrichtet. Ist damit geklärt? Wollt ihr noch was ergänzen?
Ja, ich meine, ich denke, das haben wir eh auch schon einiges gesagt. Ich meine, Energiepreise sind einfach auch ein massiver volkswirtschaftlicher Faktor, weil für alles, was man wirtschaftlich tun will, braucht man Menschen und Energie, sage ich mal, als Minimum. Da ist eben die Frage jetzt Inflationsdruck, ja, und wie dann auch natürlich die Nationalbanken damit umgehen werden, obwohl jetzt wir zwar haben zwar eine wirtschaftliche Erholung, aber zum Beispiel Arbeitslosigkeit etc. ist in manchen Ländern oder in vielen ja noch nicht auf dem Vorkrisenniveau zum Beispiel. Ja. Und da sitzen natürlich die Nationalbanken auch ein bisschen in der Zwickmühle, sage ich mal.
Mhm. Da vielleicht noch einfach zusätzlich, die Energiepreise haben immer auch ein bisschen eine abdämpfende Wirkung auf die aktuelle Wirtschaftssituation. Das heißt, wenn die Wirtschaft wächst, dann steigt auch der Energiebedarf und dementsprechend steigen auch die Energiepreise, was dieses Wachstum wieder ein bisschen bremst. Andererseits, wenn die Wirtschaftsleistung zurückgeht, und das haben wir letztes Jahr sehr gut gesehen, dann fallen die Energiepreise auch sehr schnell, was günstige Energie wiederum dazu, also günstige Energie als Input führt wieder dazu, dass das Wirtschaftswachstum eigentlich eher beschleunigt wird. Also diesen dämpfenden Effekt von Energiepreisen auf die Wirtschaftsentwicklung, die sind tatsächlich auch zu beobachten. Mhm.
Der Alex fragt auch noch, es gibt ja auch gestiegene Preise im CO2, Zertifikatehandel im EU-ETS, da sind wir aktuell bei mehr als 60 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, pro Tonne CO2. Und diese hohen CO2-Preise führen ja auch zu einem Gas-Kohle-Switch. Das heißt, es ist weniger attraktiv, Kohlekraftwerke zu betreiben und man geht mehr in Gas rein. Jetzt haben wir aber so hohe Gaspreise, dass sich das ja vielleicht umdreht, dass diese Konstellation anders ausschaut. Wie ist da die Dynamik bei Gas-Kohle-Switch?
Ja, also es gab lange Zeit dieses kommunizierende Gefäß Kohlebedarf, Gasbedarf. Das heißt, wenn der Kohlebedarf sehr stark gestiegen ist und die Preise gestiegen sind, dann ist irgendwann Gas im ökonomisch die günstigere Variante gewesen und umgekehrt.
Für die Stromerzeugung.
Für die Stromerzeugung, ja. Und generell als Energieträger. Mhm. Aktuell sehen wir es, oder würde ich es eher so einschätzen, also genau die Zahlen habe ich jetzt nicht von mir, wie es mit dem Fuel Switch dann aussieht. Und das ist ja nicht so punktuell noch dazu. Also da gibt es ja Bandbreiten, die überlappen und auch noch andere Komponenten sind, aber es ist tendenziell so, dass wir auch auf dem Kohlemarkt eigentlich die Preise nach oben gehen und die Kohle auch vor allem im asiatischen Raum sehr stark nachgefragt wird. Also ich denke, dass die Entwicklung eher parallel ist und dass man nicht wirklich so ein Kreuz in dieser Linien sehen kann.
Nein, also es gibt ja diese zwei Indikatoren, die Clean Dark und die Clean Spark Spreads, also wie viel, wenn man jetzt CO2-Preis berücksichtigt, den aktuellen und den aktuellen Kohle- und Gaspreis, wie viel quasi verdient man dann an, also Spark Spread ist für Gas und Dark Spread ist für Kohle, und die sind eigentlich überwiegend stabil geblieben. Ja, also da hat es jetzt noch keine massive Verschiebung gegeben. Es ist einfach so, dass wir einfach die Nachfrage mit dieses Ankurbeln die Wirtschaft haben und deshalb betrifft das dann auch alle.
Das heißt, es war eine parallele Entwicklung bei diesen Spreads, Der Kohlepreis ist nach oben gegangen, Gaspreis ist nach oben gegangen, der CO2-Preis ist nach oben gegangen und das hat
und eine CO2-Preis betrifft ja die Verstromung aus Kohle stärker als bei Gas, richtig. Also das kompensiert ja dann auch immer den stärkeren Gaspreisanstieg. Ja. Also ist es eigentlich tatsächlich so, wenn man sich jetzt langjährig tatsächlich anschaut, hat sich da eigentlich relativ wenig noch getan.
Interessant. Der Andreas, der Rauchfangkehrer meines Vertrauens, fragt, wenn alles teurer wird, zieht dann auch der Brennholz- und Pelletspreis nach? Carina, was meinst du?
Ja, also ich sage jetzt mal, für Haushalte ist das jetzt bei den Brennholz- und Pelletspreisen gar nicht so leicht, eine Preisindikation zu finden. Also gerade bei Brennholz ist es ja so, dass man das in der Regel nicht jetzt im Baumarkt kauft, wenn man jetzt wirklich zum Beispiel damit heizt, ich nehme an, da geht es jetzt nicht um den kleinen Kachelofen, dann bezieht man das ja oft regional und da können regional unterschiedliche von irgendeinem Schädlingsbefall oder es ist einfach der nachbarliche Forstwirt oder der eigene Wald, ja, dann ist das sowieso losgelöst von den Märkten. Mhm. Bei den Pellets selbst, ja, natürlich, also haben wir schon gesehen, dass es auch ein bisschen angezogen ist. Auch die Transportkosten spielen da möglicherweise eine Rolle. Also die Energieträger sind alle verknüpft. In der Regel sind aber die Pelletspreise nicht so volatil.
Mhm. Also um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, die Pelletspreise sind jetzt gestiegen um ein paar Prozent, die Erdgaspreise sind um ein paar hundert Prozent gestiegen.
Aber wobei im Großhandel nicht, also für einen Endkunden von Erdgas, jetzt abgesehen der Flottetarife, haben die meisten noch gar nichts bemerkt in Österreich. Ja. Mhm. Also dort, wo es die Haushalte immer am ersten merken, ist eigentlich bei den Treibstoffen an der Zapfsäule.
Ja. Richtig, ja.
Da kann man es relativ gut immer erkennen. Und Heizöl auch noch eher volatil und Strom, Erdgas ist in der Regel sehr, sehr stabil.
Wenn man die richtigen Tarife hat.
Ja, außer natürlich die Flotte, ja.
Okay, der Ingo fragt, interessant wäre eine Einschätzung, inwieweit diese Preisentwicklung tatsächlich langfristiger Natur ist oder nur Geopolitik. Haben wir schon ein bisschen angesprochen. Und falls ja, falls langfristig, ob das zusammen mit einer vorgesehenen, aber eventuell zu niedrigen CO2-Bepreisung, wir starten jetzt mit 2022 im Juli mit 30 Euro pro Tonne CO2, ob das nicht zu einem schnelleren Umdenken führen kann bei Energieunternehmen, bei der Industrie und so weiter in Österreich und auch in der Gesellschaft ein Umdenken auslösen kann. In dem Sinne, dass man sagt, Fossiles wird teurer, es kommen zusätzliche Steuern für CO2 sowieso dazu. Ab wann kommt dann der Punkt, wo man sagt, erneuerbare Energie ist aus reinen Kostengründen da zielführender? Wo ist der Schmerzpunkt, fragt er.
Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die man da sehen muss, ist, dass es in dem Fall keinen Schmerzpunkt gibt, sondern es gibt ein Schmerzgebiet, wenn man das so will, oder eine Schmerzverteilung. Und vielleicht darf ich das, oder was ich mir darunter vorstelle, ist, wenn man jetzt sich anschaut, die Benzinpreise, wenn die Benzinpreise um 10 Cent oder 20 Cent steigen, werden sich die ersten Leute Gedanken darüber machen, ob sie Alternativen haben. Andere Leute werden auch noch bei 2 Euro oder 2,50 Euro mit dem Auto durch die Gegend fahren. Yeah. Und den letzten Autofahrer, der seinen geliebten Oldtimer noch durch die Gegend chauffiert, der wird auch noch bei 10 Euro fahren. Also das heißt, es gibt nicht diesen einen Kipppunkt, meiner Meinung nach, wo dann halt die gesamte Bevölkerung auf eine Technologie umsteigt, sondern es ist halt so ein graduelles Umsteigen.
Und das richtig, weil jeder eigentlich seine eigene individuelle Elastizität, Preiselastizität.
Musst du im VWL-Studium 100 Mal aufsagen, dass du erst abschließt.
Um diesen Effekt auch irgendwie Herr zu werden, sind jetzt, wenn man reine Kostengründe nimmt, um eine vollständige Umstellung zu machen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass man extreme Kosten irgendwann ansetzen muss, um 100% des Markts auf eine gewisse Technologie umzustellen. Einfach weil es einfach unterschiedliche Bewertungen gibt.
Mhm.
Ich meine, die Preiselastizität jetzt kurzfristig im Energiebereich, die ist ja nicht so hoch, ja, sonst hätten wir jetzt auch nicht diese Preise. Das dauert ja ein bisschen jetzt zu sagen, okay, ich tausche jetzt wirklich meine Heizung, ja, oder ich stelle meine Produktion um.
Ja.
Aber trotzdem sehen wir letztendlich, dass wenn das Commitment da ist und das klar ist, wohin die Reise geht, dass es dann auch passiert. Ja? Also weil dann macht es halt auch keinen Sinn mehr, noch einen Ölkessel reinzustellen, wenn ich weiß, dass ich das in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr darf oder ihn rausreißen muss. Ja?
Oder weil es einfach teuer ist.
Ja? Also,
genau.
Oder die Volatilität mir auch zu hoch ist, ja.
Der Preispfad bei der CO2-Bepreisung mir nicht taugt.
Genau, also ja, wie auch immer das Signal oder eine Kombination wahrscheinlich aus Signalen. Ja. Aber natürlich hat es dann einen Impact, ja, früher oder später. Also.
Also ja, das ist sicher auch die Volatilität anzusprechen. Es ist jetzt jemanden, der ein Passivhaus oder ein Niedrigenergiehaus hat, wirklich herzlich wurscht, was die Preise für Erdgas für sein Heizsystem machen, während jemand, der halt darauf angewiesen ist, dass er mit Erdgas heizt und das kostet auf einmal 500-600 Euro mehr, das kann schon sehr viel Unbehagen auch auslösen, einfach wenn man weiß, das kommt einem auf einen zu. Ja.
Und wenn man tatsächlich dann auch den Einfluss auf das Heizsystem hat, das tatsächlich umstellen zu können.
Ja. Das genau, also wenn man den dann zusätzlich noch nicht hat, dann ist es halt eine sehr unangenehme Situation.
Ja. Ne? Mhm. So, da passt auch die Frage von Christoph. Die historische Volatilität von Energiepreisen, worauf ist die zurückzuführen? Wie ergibt sich das Verhältnis Marktpreise, Steuern?
Ich würde jetzt mal sagen, Steuern sind eigentlich eher eine stabile Komponente in dem System. Was immer einhergeht mit starken Preisänderungen auf den Energiemärkten, sind eigentlich geopolitische oder ökonomische Großereignisse, die halt dann zu starken Verwerfungen führen. Also sei es die Finanzkrise oder der arabische Frühling oder jetzt die Corona-Pandemie.
Ölkrise, Ukraine-Krise, ja.
Genau, also man sieht da schon immer wieder irgendwie Zusammenhang zu solchen Situationen. Wenn man das jetzt in Zukunft betrachtet, dann sehen wir eigentlich folgende Situation, dass wir erstmals in der Geschichte eigentlich dazu übergehen werden müssen, diese Kapazitäten nicht aufzubauen, nicht zu erhöhen, sondern abzubauen. Das heißt, wir werden, anders als wir es gewohnt waren, einfach zusätzliche Kapazitäten zu bauen, um diese zusätzliche Nachfrage abzudecken, werden wir in Zukunft jetzt Kapazitäten sukzessive reduzieren müssen, aber möglichst parallel mit einer Nachfrage, die wir auch sukzessive reduzieren müssen. Immer wenn das zu stark auseinanderklafft, Angebot und Nachfrage, auch auf dem Weg hinunter, wird es zu extremen Preisverwerfungen kommen.
Ja.
Und die Gefahr bleibt einfach bestehen.
Mhm. Und natürlich erneuerbare Kapazitäten ausbauen.
Genau, wichtiger Punkt, wollte ich auch ergänzen. Früher hat man geglaubt, es gibt einmal, also was zuschlagen wird, ist die Begrenztheit der Ölreserven, Peak Oil Supply im Endeffekt. Mittlerweile wissen wir, dass es genug Reserven gäbe noch, aber wir sie im Boden halten müssen, um nicht noch mehr CO2 in die Atmosphäre zu blasen. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Nachfrage zurückgeht. Genauso bei Erdgas und ein wichtiger Punkt. Ja, da passt auch gut dazu. Du hast die Krisen angesprochen, Versorgungskrisen, die Ölkrisen oder Price Rallies in der Vergangenheit. Haben wir gesehen, dass nach diesen Krisen die Abhängigkeit nach fossilen Energieträgern eigentlich immer vertieft wurde. Wieso war das so? Und wird es bei der aktuellen Entwicklung anders werden? Nämlich schaffen wir es tatsächlich auch diesen Kipppunkt oder das System darunterliegend zu verändern? Was meint ihr?
Also wenn man es jetzt mal ganz spitz zu formuliert, scheint es auch nicht so, als hätten wir sehr viel gelernt, weil die Antwort auf die jetzige Gaspreiskrise ist eine neue Pipeline und keine Alternative. Ja.
Die Antwort in China auf die Knappheit bei Strom und Kohle ist es, den Kohleabbau zu steigern, gleichzeitig auch die Preise zu regulieren, um damit die Kohlekraftwerke kostendeckend produzieren können, das heißt mehr Kohlestrom produzieren können.
Ja, ich meine, also ganz so pessimistisch will ich jetzt auch nicht sein. Ich glaube, also gerade von der EU-Kommission sind jetzt schon im Zuge dieser Preissituation auch die Signale gekommen, es muss ein Argument für mehr Erneuerbare sein, um uns eben nicht weiter davon abhängig zu machen. Also
Absolut. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt im Endeffekt, um in Erneuerbare zu investieren, in Zeiten, wo es einen hohen Strompreis
natürlich, also
gibt.
wir sehen das ja in Österreich, die ersten Anlagen gehen aus dem Förderregime, weil sie im Markt verdienen können. Also wann, wenn nicht ein erneuerbares Kraftwerk bauen, wenn nicht jetzt. Also jetzt sind die Preissignale da, die wir bis zu einem gewissen Grad auch brauchen. Ich glaube, in der jetzigen Situation kann es schon was bringen. Also die 70er, ja, ich meine, das war halt wirklich eine ganz andere
Ja.
Voraussetzung. Aber ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen hoffentlich weiterentwickelt
Entkoppeln.
haben,
Ja.
ja, von dem Mindset.
Absolut. Ja, und da kommen jetzt auch andere Dimensionen noch ins Spiel, eben CO2-Budgets, Pariser Klimaabkommen. Das ist ja viel präsenter auch in solchen strategischen Entscheidungen, ja. Da sind wir eh schon bei einem interessanten Punkt. Der Johannes fragt, wie können Strom- und Gaspreise nachhaltig entkoppelt werden, damit Elektrifizierung und Dekarbonisierung in der Industrie weiter vorangetrieben werden können?
Also ich glaube, das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da angesprochen wird, weil die Elektrifizierung in der Industrie ein wichtiger Faktor ist, ein wichtiger Schritt ist, einerseits für Effizienzmaßnahmen und andererseits auch einfach die Möglichkeit, dass man grüne Energie oder erneuerbare Energie einfach in die Industrie bringen kann. Aktuell ist es aber so, dass die Gaspreise sehr, also die preissetzenden Signale für den Strompreis sind und damit ist das parallel verschoben und eine Elektrifizierung wird nie in dem Ausmaß erfolgen können, wie wenn der Strompreis entkoppelt ist vom Gaspreis.
Außer man treibt die Eigenerzeugung nach oben.
Außer man treibt die Eigenerzeugung, wobei dann auch immer so ein bisschen ein Opportunitätskostenproblem entsteht.
Ja.
Aber auch zum Beispiel langfristige Verträge, also so Power Purchase Agreements, könnten dafür helfen, dass man das einfach entkoppelt hat.
Genau, also man auch da mehr Erneuerbare führen einfach zu einer vermehrten Entkopplung, wenn unten eben die Kraftwerke dann in die Merit Order kommen, sozusagen.
Genau, und ja, wenn der Anteil einfach erhöht wird, die Gaskraftwerke nur noch wirklich die hocheffizienten Gaskraftwerke im Markt bleiben, dann kann sich's dann auch schon auszahlen, dass die Gaskraftwerke, die einfach von hocheffizienten Gaskraftwerken, also der Strom, der von hocheffizienten Gaskraftwerken erzeugt wird, besser ist als die Nutzung von Gas als
Ja.
Energieträger in der Industrie.
Ich glaube, ganz so einfach ist es dann auch nicht, weil mehr Erneuerbare im System heißt ja auch, dass man mehr Flexibilitäten im System braucht, dass man Speicher ausbauen muss, dass man Netzkapazitäten schaffen muss, was natürlich dann auch die Systemkosten erhöht und die man wieder verteilen muss. Also ich glaube, da braucht es schon auch wahrscheinlich ein langfristiges Umdenken in der Gesamtpreisgestaltung von Strom, um einerseits einen Anreiz zu bieten, Erneuerbare auszubauen, weil man dafür einen guten Preis bekommt und andererseits halt auch Strom einzusetzen, um zu dekarbonisieren. Also braucht es irgendwo ein gutes Gleichgewicht auch.
Nein, nee, also sicher, also es ist sehr, sehr komplex, ja, und ich glaube, da gibt es auch noch Fragen, die wir irgendwo noch nicht beantwortet haben und die wir uns überlegen müssen, wie das System in Zukunft funktionieren kann. Aber ich glaube, da gibt es ja auch noch eine Frage
Ja,
zu
das ist genau, das ist die
vorgreifen.
unbeantwortete Frage vom Robert. Was sind Alternativen zum jetzigen Preismechanismus an den Strombörsen?
ich meine, die Frage ist ja insofern, weil wir hätten jetzt eigentlich, also die letzten 10 Jahre, sage ich mal, war immer die Riesendiskussion, wir brauchen Kapazitätsmärkte, weil im Energy-Only-Markt sind die Preise so niedrig, dass niemand ein Kraftwerk bauen will. Ja. Das heißt, das hat ja eigentlich jahrelang die politischen Diskussionen bestimmt, auch sehr viel auf EU-Ebene. Also das System ist ja quasi in der EU harmonisiert, wie der Handel funktioniert. Da gibt es tausende Dokumente, die das alle ganz genau festlegen. Und eigentlich sind wir jetzt ja noch in der Umsetzung des dritten Pakets sozusagen aus dem Jahr 2009, diesen Handel jetzt wirklich zu vereinheitlichen und in allen Ländern gleich aufzusetzen. Und im Februar steht ja quasi das nächste große Live-Go des nächsten Projekts an mit der Erweiterung des derzeitigen Handelssystems auf Südosteuropa. Das heißt, da war eigentlich lange das Signal, also da kann nichts angepasst werden, das ist furchtbar komplex. Jetzt in der jüngsten Kommunikation, auch von dem, was die Kommission veröffentlicht hat, beziehungsweise auch Acer hat die Analysen gemacht, da gibt es jetzt schon so den Auftrag, sich anzuschauen, was bedeutet das, welche Stellschrauben könnte man drehen, wie könnte man das Marktsystem verändern, um vielleicht dann diesem neuen System mit vielen Erneuerbaren, mit Speichern besser oder anders Rechnung zu tragen. Und auch dem Netzausbau. Ja. Also wir haben ja eben das Kupferplattenmodell, ja, auch das könnte man jahrhundertelang diskutieren, wird auch in der Wissenschaft diskutiert. Das heißt, ich glaube, da gibt es jetzt wieder mehr Offenheit, ein bisschen die Box wieder aufzumachen, zu schauen, okay, könnte man was ändern und wo könnte man was ändern. Und letztendlich auch mit welchen Volatilitäten zum Beispiel ist man auch bereit zu leben politisch und so weiter. Also da sind dann schon auch viele, viele politische Fragen dahinter.
Also ich denke, da lohnt sich dann noch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, wenn man sagt, okay, wie wird denn der Stromversorgung ausschauen, wenn wir sehr hohe Anteile an Erneuerbaren haben. Und wir haben es vorher schon einmal angesprochen, dass die einfach Grenzkosten von 0 Euro haben und einfach auch mit diesen 0 Euro eigentlich in den Markt gehen müssen, beziehungsweise halt sehr niedrigen Werten. Das heißt, wir haben dann die Situation, dass PV und Wind eigentlich sehr lange, also sehr große Mengen an unelastischem Angebot haben, das einfach nicht reagieren kann und dann einen sehr schnellen Sprung. Dann kommen Biomassekraftwerke oder Gaskraftwerke mit irgendwie vielleicht verbleibenden Mini-Kapazitäten an Gaskraftwerken oder Gaskraftwerke mit irgendwelchen Carbon Capture-Technologien vielleicht dazu. Wie auch immer, aber die werden dann einen sehr hohen Preissprung haben. Das heißt, wir gehen dann eigentlich von einem System, wo man eine flache Angebots- oder eine stetige Angebotskurve haben, über zu einem System, wo man eine fast binäre Kurve haben, wo eigentlich sehr große Mengen zu keinem Geld.
Also entweder es ist genug da oder nicht.
Genau, das ist halt, aber das ist immer wieder Stunden letztendlich zu sehen, ja. Und das ist halt immer dieser Streitpunkt, sagt man, kann man damit leben, ja, beziehungsweise sinnvoll, dass es dann Stunden gibt, wo man im binären System dann oben ist und das sind genau die Stunden, wo die Speicher zum Beispiel dann verdienen, ja, oder diese Technologien, die teuren.
Aber wenn die Speicher schon in den Mechanismus einbezogen sind, dann kommt es überhaupt nicht zu diesen großen Sprüngen, weil sie sowieso auch glättend wirken.
Ja, die Frage ist, wo sie dann im System sind, nicht? Ja.
Also jetzt auch die Speicher haben eigentlich, wenn man ihre Kosten anschaut, jetzt so wirkliche variable Kosten nicht, außer den Strompreis. Und wenn der Strompreis bei 0 Euro oder sehr niedrig ist, dann sind auch die variablen Kosten von Speichern eigentlich sehr niedrig. Also zumindest was das Einspeichern betrifft. Anders sieht das halt aus bei, und ich glaube, das ist jetzt die Sache, wo man dann auch wirklich hinschauen muss in den nächsten Jahren, ist Demand-Side-Management. Also das heißt, wie kriegt man das wirklich hin, dass große Verbraucher da auch mitspielen können am Markt und dass ihre Flexibilität für diese Verbraucher sich auch ökonomisch auszahlt. Also wie können die sagen, okay, wir gehen einfach bis zu einem gewissen Preis, gehen wir mit und wenn dieser Preis überschritten wird, machen wir einen Lastabwurf und lassen uns das zahlen oder haben einfach einen Vorteil da drinnen. Und ich glaube, das ist eine Sache, wo man sehr viel Augenmerk in den nächsten Jahren einfach drauf setzen muss. Vor allem, weil wir kennen es ja aus diesen Zukunfts- oder aus diesen Szenarien. Es wird Momente geben, da werden wir einfach sehr wenig Kapazitäten, also sehr, da wird die Residuallast, also die Last, die überbleibt, wenn man die Erneuerbaren abzieht, sehr hoch sein. Aber das wird sehr selten sein eigentlich.
Ja.
Die meiste Zeit wird eigentlich genug oder fast genug Strom produziert werden. Und da kommt man schon sehr weit mit so einem System eigentlich, wenn man auf der Nachfrageseite
mitarbeitet. Eben, also das ist halt die Frage, ob man dann wegen 50 Stunden im Jahr, die vielleicht extrem hohe Preise oder Preise an der Grenze dem, was man bieten kann, haben, ob man jetzt deswegen wirklich das Marktsystem ändern muss und gerade die Stunden, in denen es halt sehr billig wäre, das ist ja eigentlich das, womit wir unsere Elektrolyse-Modelle und Co. befüttern, sagen, also es gibt Stunden, wo es extrem billig ist, dann nutze ich den Strom, um andere Dinge draus zu machen. Mhm. Also da hängen schon viele Dinge drin zusammen und bin ich schon sehr gespannt, was ESA da dann produzieren wird an Analysen.
Okay. Kommen wir langsam zum Schluss. Zwei Fragen habe ich noch dastehen. Michael fragt, wann kehrt wieder Normalität ein?
Ja, die Standardantwort ist jetzt nach der Heizsaison 22. aber vielleicht ein bisschen.
Das heißt
im April Normalität in dem Sinn, dass die Preise stark fallen, aber immer noch auf einem hohen Niveau sind. Das wäre jetzt der Marktausblick und dann die andere Dimension. Die Frage ist, welche Normalität wollen wir? Wollen wir eine Normalität haben, die noch immer auf Erdgas und Erdöl beruht? Oder müssen wir uns nicht eigentlich von dem loslösen, von dieser Marktorganisation oder von dieser Energieversorgung und brauchen eher ein anderes System? Und dann ist Normalität eigentlich nicht das, was wir wollen.
Genau. Das hast du so schon gesagt, ja, da kann man nichts hinzufügen.
Genau, wir brauchen keine Normalität, wir wollen einen Umbruch der Energieversorgung, wir wollen mehr Energieeffizienz, mehr Erneuerbare, mehr Flexibilitäten, super. Trotzdem noch die Frage, was kostet Gas, Strom und Öl heute in einem Jahr?
Also ich meine, eben im Prinzip, jede Prognose oder jede Vorausschau, die man in so einem Zeitraum macht, ist garantiert falsch, sage ich mal. Mhm. Das kann man einfach eben, also wenn ich was gelernt habe aus 15 Jahren Energiemarktbeobachtung, dann, dass man es eigentlich letztendlich nicht voraussagen kann. Für mich letztendlich der Knackpunkt wird trotzdem wahrscheinlich außerhalb auch des Energiemarkts liegen, nämlich die wirtschaftliche Entwicklung. Kommen wir in ein Szenario, wo dann wirklich dieses Signal kommt, aus den Energiemärkten weniger produzieren oder aus auch der wirtschaftlichen Seite die Energiepreise so die wirtschaftliche Entwicklung dämpfen, dass einfach dann die Nachfrage gedämpft ist. Und da, also wie es auf der volkswirtschaftlichen Seite weitergeht, ist für mich einfach das größte Fragezeichen, die Horrorszenarien, Stagflation kommen oder ob sich das einpendelt, also es kann irgendwie, finde ich, in jeder Richtung gehen.
Mhm. Wunderbar. Und dann frage ich noch, weil ich da eine Wette im Laufen habe quasi, der CO2-Preis im europäischen Emissionshandel am 31.12.2021, beziehungsweise bei der letzten Auktion des Jahres.
Ich glaube, am 31. wird es, ja. Ich glaube, ist kein Handel.
Welcher Preis kommt da raus?
Welches Produkt? Also quasi Spotmarkt oder das Future-Produkt, wobei das ist ja schon vorher, das ist ja Mitte Dezember die
Fälligkeit. Ja, das ist ja Dezember fällig, genau. Ja.
Ja, einigen wir uns auf das Dezember fällige Produkt, ne?
Ja.
Okay. Na, nur, dass wir vom Gleichen reden. Was ist der Wetteinsatz?
Muss ich mir noch überlegen.
Settlement-Preis wahrscheinlich.
Ja, das ist jetzt ein First-Mover-Problem.
Lukas macht die Ohren zu.
Also wenn es jetzt wirklich am letzten Handelstag ist für das Dezember-Produkt, hätte ich gesagt, tendiere ich eher für Rational Herding Panikschiene und würde das relativ hoch ansetzen irgendwie. Also, weiß nicht, mal schon, was nehmen wir für Zahl? Ach, schwierig. Okay, ich sag 82.
82, das schreibe ich mir auf.
Und das hat nichts mit meinem Geburtsjahr zu tun.
Okay.
Ja, ich habe eine ganz andere Zahl eigentlich im Kopf gehabt.
12.
Ich gehe doch davon aus, dass sich die Situation im Gasmarkt zumindest nicht deutlich verschlimmert. Ich glaube, dass dann doch die rationalen Überlegungen sich da irgendwann durchsetzen werden und irgendwie dann doch das erkannt wird, auch in der großen Menge, dass aus meiner Sicht der Markt eigentlich jetzt überbewertet ist. Das wiederum führt auf den, meiner Meinung nach, auf den CO2-Preis. Und da würde es, daher würde ich einfach sagen, 60 Euro.
60?
Mhm. Also so wie jetzt quasi.
Also so wie jetzt.
Genau, also ich denke, dass nicht viel passieren wird.
Okay, interessant. Na, das werde ich aufschreiben, mir notieren.
Wir nehmen dann wahrscheinlich den Mittelwert und dann stimmt's. Das ist nämlich meistens so, wenn wir Preiswetten haben, dann stimmt immer der Mittelwert.
Ich habe mir letztens eh den Mittelwert. Es hat schon irgendwie mehr als 20 Wetten gegeben. Der Mittelwert war eh irgendwo, ich glaube, bei 64 Euro oder so. Ja. Gut, das war unser Pop-Up-Podcast, die Fragerunde. Aus der Twitter-Welt sind diese Fragen zu uns gekommen. Ich würde jetzt noch ganz kurz übergehen zu unserer Standard-Rubrik, Petterschul Fundstück. Habt ihr was mitgebracht? Carina, was hast du?
Ich habe diesmal eigentlich nur den Leitartikel vom Economist, The Shortage Economy. Wenn man sich registriert, kann man auch einen Artikel herunterladen. Also es ist zwar Paywall, aber ich glaube ein oder fünf Artikel im Monat sind gratis. Und ich habe ihn eigentlich deswegen mitgebracht, weil ich das schon also sehr, sehr außergewöhnlich finde und wir auch eigentlich seit der Nachkriegszeit so nicht kennen, dass man einfach Dinge nicht bekommt. Ja, also dass Supermarktregale leer sind, dass Microchips nicht produziert werden und wir deswegen keine E-Autos ausliefern können. Ich versuche auch irgendwie ein Fahrrad zu bekommen.
Nicht nur Elektroautos, sondern das betrifft alle Autos, ja.
Genau, ja, alle Autos natürlich, ja. Auch Fahrräder ist immer ganz, ganz schwierig jetzt. Und das finde ich schon, also hätte ich mir auch nie gedacht, dass ich eigentlich wahrscheinlich ohne jetzt eben wirklich Krieg oder Sonstiges in so einer Situation, in so einer Welt leben würde. Und eben der Economist greift das dem auch auf und sagt auch, also das Hauptargument in dem Leitartikel ist auch, dass jetzt diese Situation auch mit den hohen Energiepreisen eben schon auch eine Gefahr für das Projekt, also Dekarbonisierung ist, ja, weil Energiepreise sind einfach ein emotionales Thema. Das sehen wir immer wieder in allen Ländern, ist das so. Und dass auch deswegen man sich damit eben natürlich intensiv beschäftigen muss, passiert auch, also die Toolbox der Kommission, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt eigentlich, also das ist sicher einfach ein Riesenthema und wie gesagt, wie immer kurz und knackig im Economist zusammengefasst, finde ich.
Super, den Link dazu gibt's in Shownotes. Lukas, was hast du?
Was habe ich mitgebracht? Ich habe eine Quelle mitgebracht, die ich doch regelmäßig nutze und dann auch mit Begeisterung nutze. Zum einen aus aktueller Informationssicht und zum anderen auch immer wieder zum Nachhören und einfach Einblicke und Verständnisse bekommen. Und zwar sind das die Webinare von der E-Control, die sich in regelmäßigen oder fast regelmäßigen Abständen Fragestellungen der Energiewelt widmen und das dann auf sehr hohem Niveau und mit den nötigen Hintergrundwissen aufbereitet wird. Und ich denke, dass da sehr viele Leute auch sehr viel davon profitieren können und das zahlt sich immer wieder aus, da mal reinzuschauen.
Super. Mein Fundstück der Woche müsste eigentlich der World Energy Outlook der IEA sein, den es erstmals gratis und für alle frei zum Download gibt. Übrigens auch die der vergangenen Jahre habe ich gestern gesehen, die sind jetzt auch gratis downzuladen. Immer interessant, da reinzuschauen, was man denn vor 10 Jahren geglaubt hat, wie die Welt heute sein wird. Aber ich habe noch nicht reingeschaut in die aktuelle Version, deswegen kann ich das jetzt noch nicht empfehlen, obwohl es sicher toll ist. Also habe ich mein Fundstück energylife.cloud. Ist eine sehr, sehr simple Seite, wo man die aktuellen Day-Ahead-Durchschnittspreise im europäischen Stromgroßhandel sich anschauen kann auf einer netten Karte. Zeigt mit der Ausnahme von den skandinavischen Ländern und Großbritannien eben die Handelsergebnisse für Day-Ahead-Strompreise im EU-Großhandel. Momentan ist da sehr, sehr viel einfach nur blau, weil es das Ende der Skala ist, jenseits der 200 Euro pro MWH. Die Links gibt's auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, Carina. Vielen Dank, Lukas, dass ihr da wart, die Fragen so geduldig beantwortet habt. Ich hoffe, ihr da draußen seid halbwegs zufrieden mit den Antworten, sonst schreibt's mir bitte und wir verabschieden uns.
Ja, wir sagen auch danke für die vielen Fragen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke, Baba.
Gut, das war's auch schon. Vielen Dank nochmal an die Laura fürs Produzieren dieser Folge. Bis bald bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.